Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Heute mit Joachim Scholl am Mikrofon und einem Ausflug in eine Welt, die den meisten von uns fest verschlossen ist, für die wir uns aber merkwürdigerweise immer wieder brennend interessieren oder über die wir uns aufregen. Es ist die Sphäre des Adels, die Welt von Königinnen und Königinnen, von Fürsten und Baronessen. Und unser Gast heute kennt sich da bestens aus, weil er nämlich selber dazu gehört. Als Alexander Graf von Schönburg-Glauchau ist er Mitglied einer der ältesten deutschen Adelsfamilien, dem bis 1919 standesherrlichen Hochadelsgeschlecht von Schönburg, wenn ich das richtig formuliere, hoffentlich. Er ist sogar das Oberhaupt des gräflichen Zweigs. Wenn es mit rechten Dingen einer alten, versunkenen Zeit gehen würde, säße er natürlich jetzt nicht hier, sondern in einem entsprechenden Herrenhaus und würde seine Rassehunde streicheln, aber die Zeitgeschichte, die hat ein solches Dasein brüsk verhindert. Und so sitzt uns jetzt ein Graf gegenüber, der als Journalist, als Publizist, als Kolumnist und Buchautor tapfer sein Brot verdienen muss, unter dem fast schlichten Namen Alexander von Schönburg. Willkommen zu den Zwischentönen.
Danke, Herr Scholl, für Ihre Gastfreundschaft.
Alexander Georg Maria, Graf und Herr von Schönburg, Graf und Herr zu Glauchau und Waldenburg. Das ist der ganz ausführliche familienoffizielle Name, um ihn wenigstens einmal in voller aristokratischer Länge aussprechen zu dürfen. Wie hätte ich Sie denn eigentlich, Herr von Schönburg, korrekt anzusprechen gehabt, laut Protokoll, sagen wir mal so vor 200 Jahren?
Vor 200 Jahren hätten Sie wahrscheinlich den hochtrabenden Begriff Erlaucht verwendet, was ziemlich anmaßend ist, weil Sie damit behaupten mit diesem Titel, dass sie erleuchtet sind. Und da bin ich weit davon entfernt.
Und ich wäre dann wahrscheinlich so der bebrillte, bettelarme Hauslehrer aus dem Dorf gewesen, der ihr Nachwuchs im Schloss unterrichtet.
Aber das wäre ein Traumjob gewesen. Hauslehrer stelle ich mir sehr schön vor.
Gibt es heute noch eine entsprechende Anrede, wenn Sie sozusagen mal eingeladen sind in Ihren Kreisen?
Nein, eigentlich nicht. Also in meinen Kreisen werde ich mit Alexander angesprochen, ehrlich gesagt.
Ich meine, so wenn so ein Zeremonienmeister vielleicht mal aufklopfen muss. Und
nein, das gibt's nicht mehr.
Das gibt's nicht mehr. Wir werden in den kommenden 90 Minuten hören, wie es ist, aber neben der Königin von England zu sitzen beispielsweise und zu speisen. Wir werden auf ihrer Hochzeit mit einer ebenfalls deutschen Hochadligen vorbeischauen. Zu Gast war Sophia von Spanien. Wir werden familiär ihre Schwester streifen, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis und noch etliche andere, ja doch, auch schwerreiche Menschen. Und bei all dem sollten wir nicht vergessen, dass Alexander von Schönburg in Berlin laut eigener Auskunft mit seiner Familie zur Miete wohnt, kein Bentley vor der Tür steht, kein Chalet in St. Moritz oder Aspen besitzt. Es fällt schwer zu glauben, dass ein Mann wie Sie so ein Otto-Normalverdiener wie unser eins ist und wirklich mit den Büchern und mit seiner harten Arbeit, ja, mit seiner Händearbeit sein Geld verdient. Warum sind denn die Glauchau-Schönburgs nicht stinkreich?
Meine Familie, sowohl mein Vater als auch meine Mutter, waren Flüchtlinge. Mein Vater ist aus Sachsen geflohen, aus der damaligen sowjetischen Besatzungszone und wäre, wenn er das nicht getan hätte, als Klassenfeind wahrscheinlich irgendwo in Sibirien gelandet und musste alle seine Besitztümer der Familie zurücklassen. Und meine Mutter ist 1956 aus Ungarn geflohen, ebenfalls Klassenfeind im kommunistischen Ungarn. Und die haben sich in einem Flüchtlingsauffangslager kennengelernt. Und mein Vater hat sein Leben als Journalist, als Radiojournalist übrigens verdient und später auch als Entwicklungshelfer und dann als Jagdjournalist. Eigentlich war sein Leben die Jagd, aber aufgewachsen bin ich in relativ bescheidenen Verhältnissen. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich eigentlich in so einer Art ständigen Spagat aufgewachsen bin. Also auf der einen Seite so 800 Jahre Familiengeschichte im Kreuz als ehemalige souveräne Landesherren, also im alten Reich war es ja so, dass Deutschland bestand aus so einem Fleckenteppich aus kleinen souveränen Ländern. Und manche Länder waren so klein, dass man dort nicht einmal eine Kegelbahn bauen konnte. Oder so wenn, dann hätte man sie krumm bauen müssen. Und eines dieser Länder war das Schönburgische Land im heutigen Südwestsachsen. Und mit dieser Geschichte einerseits bin ich aufgewachsen, aber andererseits bin ich aufgewachsen immer im Bewusstsein, dass wir im Grunde weniger Geld haben als die meisten unserer Verwandten, die ja im Westen ihre Besitztümer behalten durften. Und in die Schule gegangen bin ich in München und muss sagen, auch meine Klassenkameraden waren, so meine Erinnerung, immer wohlhabender als ich. Und mein Vater hat vielleicht aus Trotz ja seine Bescheidenheit oder sein Verarmtsein geradezu zelebriert. Also er hat das Auto, das er gefahren ist, zum Beispiel war ein alter, verrosteter Lada. Und ich fragte ihn damals, warum fährst du denn unbedingt einen Lader? Mir war das fürchterlich peinlich von meinen Klassenkameraden, die alle mit dem BMW vor die Schule gefahren wurden. Und ich dann im Lader, ich sag, ja, das einzige Auto auf dem Markt, das unter 10.000 Mark kostet damals. Und wenn er mich zur Schule gefahren hat, habe ich dann, weil mir das irgendwie peinlich war, immer ihn gebeten, mich irgendwo in der Ecke vorher rauszulassen, weil, wie gesagt, meine Klassenkameraden wurden mit dem BMW und dem Mercedes in die Schule gefahren in München und ich eben nur im Lader. Und irgendwann später habe ich erst rausgefunden, dass das eigentlich ziemlich cool war von meinem Vater, dass er auf diese Statusdinge so irgendwie verzichtet hat.
Erzählen Sie später noch mal ein bisschen von ihm näher. Aber auch mit Ihrer Adresse hier in Berlin, so eine bürgerliche Adresse, soll es mal, glaube ich, eine Irritation mit dem Sultanat von Brunei gegeben haben. Da stand mal ein Rolls-Royce vor Ihrer Tür. Der Chauffeur war sich nicht sicher, ob er jetzt richtig ist, weil er wollte nämlich irgendwie eine Einladung überbringen. Stimmt das?
Das stimmt tatsächlich. Ich habe damals mit meiner Frau in Kreuzberg gewohnt. Das war eine sehr bunte Gegend. Wir hatten so einen kleinen Vorderbau, unter dem sich auch gerne Obdachlose gesammelt haben als Wetterschutz. Und nebenan eine Kebabstube und so weiter. Und tatsächlich haben wir eine Einladung bekommen vom Sultan von Brunei. Und der Sultan von Brunei schickt seine Einladungen nicht mit der herkömmlichen Post, sondern es hat ein Mitarbeiter der Botschaft diesen riesigen Umschlag vorbeigebracht. Und als der Mitarbeiter der Botschaft vor dem Gebäude stand, in dem unsere Mietwohnung sich befand, war er deutlich verwirrt. Also er wusste nicht ganz genau, ob er hier an der falschen Adresse ist. Diese Episode beschreibe ich, weide ich aus in dem Buch Die Kunst des stilvollen Verarmens, das so vor 15 Jahren erschienen ist.
Von diesem Sultan müssen Sie nachher noch mehr erzählen, wenn es um die Königshäuser geht. Also diese bürgerliche Existenz auf jeden Fall bringt der deutschen Öffentlichkeit, kann man sagen, einen immensen Ertrag in Form nämlich einer ganzen Reihe von Büchern, die Sie geschrieben haben, mit so einschlägigen Titeln wie Die Kunst des stilvollen Verarmens, den Titel haben Sie schon genannt, oder Das Lexikon der überflüssigen Dinge, alles, was Sie schon immer über Königshäuser wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Oder jetzt das neueste, jüngste, die Kunst des lässigen Anstands. Das sind schmissige Bücher, gespickt mit den herrlichsten Anekdoten, so aus der Welt des Adels, auch der Superreichen und der Prominenten. Da haben Sie sich doch aber scheint's auch zeitlebens rumtreiben können, Herr von Schönburg. Also der Name öffnet dann doch die Türen zu dieser Welt. Also ich würde, glaube ich, als Joachim Scholl, glaube ich, nie mit irgendeinem König oder sonst was schnell ins Gespräch kommen. Sie schon.
Nun ja, jetzt sprechen Sie einen wunden Punkt an. Also ich habe tatsächlich meinen Kontakt in diese Kreise konsequent zur Markte getragen, wenn Sie so wollen. Und da ist eine Menge Indiskretion dabei und
das mögen diese Leute doch eigentlich gar nicht, oder?
Nein, das mögen die tatsächlich nicht. Also ich habe vorhin von Spagat geredet, ich war eigentlich immer, seit meines Schaffens als Schreiber, saß ich eigentlich immer zwischen den Stühlen. Also wenn ich in der Redaktion gearbeitet habe, gehörte ich nie so richtig dazu, weil die dachten, eigentlich gehöre ich in diese Welt nicht. Und wenn ich in den sogenannten feinen Kreisen verkehrte, haben die mich als Journalisten wiederum und als Speer gesehen. Also, aber ich habe mich eingerichtet in diese Position zwischen den Stühlen.
Wir werden uns von Ihnen die eine oder andere Tür zu exklusiven Domizilen öffnen lassen, Herr von Schönburg, in den nächsten 90 Minuten. Da kriegt die Klatschbase und der kleine Moritz in mir echt was zu hören. Erst aber spielen wir Musik auf Ihren Wunsch. Als wir uns verabredet haben, war noch nicht groß die Rede davon. Jetzt aber ist Shallow in aller Munde. Dieses Lied, das kürzlich mit dem Oscar ausgezeichnet wurde für den besten Filmsong, intoniert von Lady Gaga und Bradley Cooper, dem Hollywood-Star. Ihnen gefiel das Lied schon viel früher. Warum?
Dieses Lied, da gibt es diese Zeile drin: Tell me something, girl, are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? Also auf Deutsch, sag mir eins, bist du glücklich in dieser modernen Welt? Oder brauchst du mehr? Gibt es noch etwas anderes, nach dem du suchst? Und das ist etwas, was mich zurzeit total beschäftigt. Ich finde, Hollywood ist ja immer so ein guter Seismograf für Zeitgeiststimmungen. Und ich glaube, wir leben in einer technisch säkularen, effizienten, konsumistischen Welt. Aber die Verheißungen der Moderne sind irgendwie unbefriedigend. Ich glaube, Hollywood hat so ein Gespür davon, eine Ahnung, dass die Moderne mit ihren technokratischen Antworten letztlich nicht befriedigt und dass da mehr ist. Zum Beispiel Sehnsucht nach Transzendentalität, nach einer Ahnung davon, dass nicht alles wissenschaftlich erklärbar ist, dass es nicht für alles technische Lösungen gibt. Und ich glaube, wir Menschen haben überhaupt einen Sinn dafür, dass, obwohl wir in einer Zeit leben, in der alles per Knopfdruck zu haben ist, dass es dann Dinge gibt, die nicht von weltlichen, von materiellen Dingen befriedigt werden können. Und dieses Lied gibt dem irgendwie Ausdruck. Und ich finde, das ist ein, das ist für mich auch ein sehr konservatives Lied. Das ist ein Lied, in der eine ganze Dosis Skepsis gegenüber der Moderne mitschwingt. Und dass dieses Lied gerade von Lady Gaga und Bradley Cooper jetzt gerade so in aller Munde ist, wie Sie sagen, spricht eigentlich dafür, dass da irgendetwas im Gange ist. Dass es da so eine Skepsis mit den Verheißungen der Moderne gibt, mit der es sich lohnt, sich auseinanderzusetzen.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Shallow, der Oscarsong von Lady Gaga und Bradley Cooper. Unser Gast heute, der Autor, der Journalist, der Graf Alexander von Schönburg, hat sich dieses Lied ausgesucht für die Zwischentöne hier im Deutschlandfunk. Kurz haben wir schon von den pekuniär prekären Verhältnissen ihrer Familie nach 1945 gehört. Alles perdu, alles weg. Aber erzählen Sie uns doch mal ein wenig aus der Geschichte dieses standesherrlichen Hochadelsgeschlechts, wie ich gelernt habe, der von Schönburg-Glauchhaus. Es gibt eine fürstliche Linie, die fast 1000 Jahre zurückreicht, dann eine gräfliche Linie so ab 1500, wenn ich das richtig gelesen habe. Diesem Zweig stehen Sie inzwischen vor. Was war das eigentlich für eine Familie? Wovon haben die gelebt? Waren es Landbesitz, Raubritter?
Also wenn man wirklich lang zurückgeht, waren wir Hausangestellte. Das war, und im Karolingischen Reich war das ja eigentlich so, dass der, zum Beispiel auch Karl der Große, sich hauptsächlich auf sein Hauspersonal verlassen hat, wenn es darum ging, vertrauensvolle Menschen um sich zu scharen. Und die hat er dann auch verwendet, um in den Gebieten, die er eroberte, als Provinzfürsten, als seine Stellvertreter zu dienen und als seine Statthalter zu dienen. Das sind die Ministerialien. Und wir waren also wahrscheinlich Hauspersonal von vielleicht Karl dem Großen oder Barbarossa. Und dann hat er uns beauftragt, in die fernste Kolonie zu gehen, in den Urwald sozusagen, und dort sein Statthalter zu sein. Und das war das heutige Südwestsachsen. Und also mitten im Slawischen. Und dort, ja, das hat sich dann nach einer Weile verselbstständigt. Also die treuen Statthalter haben natürlich, damals gab es noch kein Telefon, wo man schnell jemanden anrufen konnte und sagen konnte, so, jetzt bist du mir zu selbstständig, du bist doch mein Statthalter. Die haben dann, diese Ministerialien haben dann sehr schnell angefangen, vor Ort de facto selber Landesherrn zu sein. Das hat sich dann irgendwann verselbstständigt, und später im Heiligen Römischen Reich tatsächlich waren wir souveräne Landesherren in einem winzigen Gebiet. Mhm. Aber im Heiligen Römischen Reich gab es ja zum Teil Dörfer, die souverän waren. Gab es ja Brücken, die souverän waren. Und unser kleines Land war auch souverän. Wir hatten unsere eigene Gerichtsbarkeit, wir hatten unsere eigenen Gesangsbücher in den Kirchen, wir hatten unsere eigene Währung. Und das war dann Jahrhunderte so. Und um die Geschichte kurz zu machen, dann kam natürlich die Napoleonischen Kriege. Und nach den Napoleonischen Kriegen die große Flurbereinigung. Da wurden aus diesem ganzen Fleckenteppich wurden dann zusammen aufgeräumt und größeren Ländern zugeschlagen. Und wir wurden dann den Wettinern, also den Königen von Sachsen zugeschlagen. Das ist natürlich immer bis heute ein kleiner Schmerz, ein historischer, weil wenn ich über das Gebiet rede, in dem meine Familie früher souverän geherrscht hat, sage ich ungern, das liegt in Sachsen, weil es ist ja von Sachsen okkupiertes Gebiet, also erobertes Gebiet, wenn Sie wollen. Und ich rede dann lieber spaßhaft von Schönburgistan. Und Schönburgistan liegt südlich von Chemnitz, westlich von Dresden, so um die Zwickauer Mulde, um die Zwickauer Mulde herum. Und es ist ein sehr schönes Gebiet, das dann später im 19. Jahrhundert ziemlich reich wurde, weil es sozusagen weil dort die Textilindustrie zu Hause war. Dort ist auch die Gegend, wo der deutsche Sozialismus sozusagen herkommt. Also Clara Zetkin kommt aus unserer Region. Und je steiler das mit der Textilindustrie nach oben ging, desto steiler ging es auch mit uns nach unten, weil unser Hab und Gut bestand natürlich aus Wäldern und Landwirtschaft, aber die wirklich Reichen in der Region waren dann irgendwann die Textilbarone.
Also aber es gab doch eine ganze Reihe so von herrschaftlichen Sitzen, Schlössern und Burgen, habe ich gesehen.
Das ist wahr, ne? Eine ganze Reihe von Burgen, aber man muss, schon im 19. Jahrhundert war es so, dass wir dort wahrscheinlich in unseren Burgen zwar in herrschaftlichen Häusern saßen, aber doch sehr viel bescheidener gelebt haben als, sagen wir mal, der Textilbaron in Chemnitz, der schon damals, weiß ich, nach England und in die ganze Welt exportiert hat. Also war unser Verdienst hauptsächlich der Forst.
Aber bis 1945 war das eigentlich sozusagen diese Adelswelt noch in Ordnung. Das heißt, Ihre Familie hat auf den Sitzen gelebt, von der Landwirtschaft und von den Erträgen aus der Forstwirtschaft wahrscheinlich auch. Wie muss man sich das denn 1945 vorstellen? Wirklich so als Fluchtvertreibung von Haus und Hof, nur mit ein paar Koffern, irgendwie im eisigen Winter? Oder wie verlief das?
Also ich war selbst nicht dabei. Ja, ich bin jetzt klar. Ich bin jetzt auf Erzählungen angewiesen. Mhm. Und so viel ich weiß, also das ist noch belegt. Mein Großvater Karl ist tragischerweise in allerletzten Kriegstagen gefallen. Und meine Großmutter saß mit ihren 8 minderjährigen Kindern im kalten Schloss. Und es hieß immer, ja, die Russen kommen immer näher. Und davon hatte man als Großgrundbesitzer und Adliger selbstverständlich Angst, weil man wusste, was geschieht, wenn die Russen kommen. Und mein Vater, der war damals 17, war dann von einem Moment zum anderen, als ihm die Nachricht kam, sein Vater war gestorben, war der Mann im Haus, hat seine Mutter eingepackt, hat seine 7 kleinen Geschwister eingepackt, haben paar Möbel und ein bisschen Schmuck, alles, was sie sozusagen in einen Koffer, ein paar Koffer packen konnten, auf eine Kutsche gepackt und sind Richtung Westen. Aber wusste ja nicht ganz genau, bis wann kommen die, bis wohin rücken die Russen vor. Also man ist dann immer auf Hörensagen angewiesen gewesen, nein, ihr müsst weiter nach Westen, ihr müsst weiter nach Westen. Und sind dann im Westen irgendwann bei Verwandten untergekommen. Dieses Schicksal teilen wir mit sehr vielen Verwandten, die im Osten Besitz haben und dann nach im Ende des Zweiten Weltkriegs Richtung Osten, in Richtung Westen geflüchtet sind. Und mein Vater ist interessanterweise aber dann wieder zurück, weil er sich gesagt hat, wer nicht da ist, der ist per se im Unrecht. Ich habe ja nichts getan. Meine Familie waren keine Nazis, wir haben niemanden Unrecht getan. Wieso soll ich mein Schloss zurücklassen? Und ist nach Wechselburg, wo er aufgewachsen ist, ein wunderschönes Schloss in Südwestsachsen eben, zurückgegangen. Und die Anekdote, die er mir erzählt hat, auch die kann ich natürlich nicht nachprüfen, dass er war so immer so ein bisschen ein Womanizer. Und einer seiner Freundinnen oder seine damalige Freundin war die Tochter eines lokalen kommunistischen Funktionärs. Und bei einem Schäferstündchen soll sie ihm gesagt haben, du, wenn du jetzt morgen nicht abhaust, verschleppen die dich nach Sibirien, also hau besser ab. Und dann ist er tatsächlich zum zweiten Mal geflüchtet und hat seine Heimat erst wieder gesehen. Nach dem Fall der Mauer 1989 ist sofort wieder zurückgegangen. Und das war irgendwie, ich finde das wahnsinnig romantisch, wenn man daran denkt. Er hat als 17-Jähriger seine Heimat verlassen, ist dann am Ende seines Lebens wieder zurück in seine Heimat, ist in die Politik gegangen, hat in der Region, in der wir früher gelebt und tatsächlich auch geherrscht hatten, hat sich dann beworben, Direktkandidat der CDU zu werden und ist mit einem sensationellen Erststimmergebnis, ich glaube, es war bei der 1990 die erste gesamtdeutsche Wahl nach der Wiedervereinigung und ist, glaube ich, mit besten Erststimmergebnis in den Deutschen Bundestag gewählt worden, hat aber dann nur noch sieben Jahre zu leben, ist dann gestorben, aber sein Leben hatte tatsächlich ein Happy End.
Ich meine, Sie haben ihn vorhin schon beschrieben, dass er so als Journalist eigentlich dann auch seinen Lebensunterhalt verdienen konnte für die Familie. Sie beschreiben ihn aber auch mal en passant doch so als so ein bisschen als alten Adelstyp. Ich kann mich an eine Formulierung erinnern in einem Ihrer Bücher. Die vier Kinder haben ihn ungefähr genauso interessiert wie seine vier Jagdhunde.
Wenn nicht die Jagdhunde ein bisschen mehr.
Oder ein bisschen mehr. Also doch so einer, ein alter Rittersmann.
Ich weiß nicht genau, ob diese Konsumverweigerung, die mein Vater betrieben hat.
Der alte Lader.
Und mein Vater ist auch immer in Lederhosen rumgelaufen und hatte keine schicken Anzüge und hat so eine Bescheidenheit zelebriert, die ich fast schon provokant fand. Weil immer die Bescheidenheit wurde so groß geschrieben. Und mich hat das als Kind manchmal genervt, weil ich eben mithalten wollte mit meinen Klassenkameraden. Ich glaube, wenn ich heute daran zurückdenke, dass mein Vater, dass diese Konsumverweigerung, er war ja auch sozusagen auch ein Kind der 50er Jahre, also alle um ihn herum wurden plötzlich wohlhabend und haben Autos gefahren und in den Urlaub nach Italien gefahren und mein Vater konnte da nicht mithalten, hat dann, glaube ich, aus Trotz einfach gesagt, nee, da mache ich nicht mit und hat so eine fast ostentative Konsumverweigerung betrieben und ich glaube, auch die Leidenschaft für die Jagd. Mein Vater hat sich eigentlich rund um die Uhr eigentlich nur mit der Jagd beschäftigt. Er war eigentlich nur glücklich, wenn er im Wald war und hat damit dann auch sein Leben verdient. Er ist dann erst Lobbyist beim Deutschen Jagdschutzverband in Bonn gewesen. Später ist er dann nach München gekommen, hat dann bei der Jagdzeitschrift Pirsch gearbeitet, wurde später dann Chefredakteur. Aber all das war ja eigentlich nur um seine Leidenschaft, das Jagen irgendwie aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass diese Jagd für ihn, dass er sich letztlich nie ganz abgefunden hat mit der bürgerlichen Existenz. Und die Jagd war so eine Flucht für ihn.
Ihre Mutter haben Sie schon erwähnt, Herr von Schönburg, eine Ungarin, auch von hohem Adel. Erzählen Sie uns nachher von ihr. Erst hören wir zu den Nachrichten, die jetzt gleich folgen, eine Musik, die Sie zu Ehren, glaube ich, der Frau Mama ausgewählt haben. Eine ungarische Komposition, Zoltán Kodály, der Komponist Dances of Galanta. Was hat es damit auf sich?
Das ist ein Komponist, der sich sehr, sehr bedient hat aus dem folkloristischen Erbe Ungarns. Und das macht seine Musik sehr reizvoll.
Thank you.
Mit Joachim Scholl am Mikrofon zu Gast ist heute Alexander von Schönburg, Journalist, Publizist, Schriftsteller und qua Herkunft Experte in allen Adels- und Benimmfragen. Und dieses Lied von Heindling findet er gut, Rote Haar.
Der eine sagt, das mag ich nicht. Der andere ist dafür. Der dritte, der meint gar nichts, trinkt sein Bier. Der eine raucht, weil's ihm so schmeckt. Der andere rennt im Wald 12 Kilometer. Jeden Tag.
Wir sind zurück im Deutschlandfunk bei den Zwischentönen Musik und Fragen zur Person, die heute an Alexander von Schönburg gehen, den Journalisten, den Schriftsteller, der seine adlige Herkunft bestens nutzt, um die Welt der Fürsten und königlichen Hoheiten zu kommentieren, als regelmäßiger Kolumnist der Bild-Zeitung, aber mehr noch als Autor von etlichen Bestsellern. Diese Musik eben von Heindling, die hat sich Alexander von Schönburg ausgesucht. Wäre ich jetzt nicht so drauf gekommen, dass Sie ein Heindling-Fan sind, Herr von Schönburg? Rührt es noch aus Münchner Jahren her? Da sind Sie aufgewachsen.
Also mein erstes Mal, als ich Heindling erlebt habe, war bei einer Party, die meine sehr viel berühmtere Schwester Gloria für ihren Mann Johannes geschmissen hat. Das war sein 60. Geburtstag. Und es gab eine ein Donaudampfer, den sie gemietet hat, der ist dann von Regensburg zum Kloster Weltenburg gefahren. Und auf diesem Donaudampfer spielte Heindling. Und das war ein absolutes Schlüsselerlebnis für mich. Also dieses Saxophon vom Buchner, ich war total hin und weg. Und unter den Gästen war übrigens war der berühmte Waffenhändler Khashoggi, da war der die waren all, da waren, ich weiß nicht, die Begum Aga Khan, die waren alle vollkommen hin und weg von dem Sound vom Heindling. Und in der ersten Reihe stand Mick Jagger, der sofort gesagt hat, das ist ab sofort meine Lieblingsband. Also die Heindling, und ab dem Moment, ich hatte
das
Heindling.
Das ist ja unglaublich, da wird Heindling wahrscheinlich heute noch davon erzählen.
Das weiß der genau. Der hat das ja, der Buchner ist selbstbewusst genug, um damit umzugehen. Das ist ein absolutes Musikgenie, der Buchner. Ich habe erst neulich wieder bei einem Konzert von Heindling und in Regensburg. Bei den Schlossfestspielen, die meine Schwester immer im Sommer veranstaltet. Und der ist nach wie vor, also da läuft es mir auf positive Art kalten Rücken runter, wenn ich den höre. Das ist für mich meine absolute Lieblingsband.
Wir waren vorhin bei Ihrer Familie nach 1945, ja, voll verarmter, gräflicher Zweig, der von Schönburg-Lauchhaus alle Güter im Osten verloren. Wir wollen noch über Ihre Mutter ein wenig erfahren, Herr von Schönburg. Eine Ungarin, ja, auch von richtig hohem Adel. Sprechen Sie den Namen mal für mich aus, weil das kriege ich nicht hin.
Sie wurde als Gräfin Széchenyi geboren. Und Széchenyi ist in Ungarn eine Familie, die nicht so hoher Adel, auch nicht von so großer Reichtum, sagen wir wie die Esterházys oder so. Aber der Urgroßvater meiner Mutter, wenn ich jetzt richtig rechne, oder der Ururgroßvater, ist bis heute der ungarische Nationalheld schlechthin. Also es gibt keine Stadt in Ungarn, die nicht ein Széchenyi-Denkmal hat. Er war ein sehr, sehr fortschrittlicher Sozialreformer. Er hat zum Beispiel die berühmte Kettenbrücke zwischen Buda und Pest, hat er in Auftrag gegeben und bauen lassen. Sie haben sie sicher vor Augen, diese wunderschöne Brücke, die die beiden Stadtteile verbindet.
Da bin ich schon mal drüber gegangen.
Hoffentlich, eine wunderschöne Brücke. Und das Interessante war, er war ein Sozialreformer. Man hat zum Beispiel alle, die bis dahin in Budapest von den die Adligen, die Reichen, die von den Wegzoll befreit waren, von denen hat er Steuern verlangt. Und die armen Menschen durften umsonst über die Brücke. Er war ein Nationalist. Gleichzeitig war er aber gegen eine gewaltsame Trennung Ungarns von Österreich und war so eine Vermittlerrolle und eigentlich eine tragische Figur, weil dann die radikalen Kräfte in Ungarn die Oberhand gewonnen haben und er ist tatsächlich in geistiger Umnachtung gestorben. Er ist ja im Irrenhaus gestorben und es gibt bis heute, das passt natürlich auch zu diesem Pathos der Ungarn, der Nationalheld, der isoliert von seinem geliebten Land stirbt und von Freunden und von Verbündeten verlassen. Aber wenn ich als jetzt nach Ungarn gehe und sage, meine Mutter ist eine Széchenyi, dann stehen mir immer alle Türen offen.
Aber auch sie musste fliehen 1956 nach der kommunistischen Revolution. Das heißt also, auch hier war dann plötzlich Schmalhans Küchenmeister. Wie haben sich denn ihre Eltern eigentlich kennengelernt? Ich meine, wenn sie dann geheiratet haben, auf jeden Fall von Stand waren sie beide.
Das war so, dass meine Mutter ist durch den Vierwaldstätter See mit Freunden geflüchtet. Sie ist angekommen in Niederösterreich und ist dort aufgefangen worden in einem Flüchtlingsauffanglager des Malteser Hilfsdienst. Und mein Vater war Malteser Ritter, also arbeitete auch ehrenamtlich für den Malteser Hilfsdienst und hat meine Mutter gesehen in diesen vollen Saal und hat sie sich geschnappt und verliebt. Und die beiden Flüchtlinge wurden sozusagen ein Paar. Also mein Vater war ja selbst noch Flüchtling, ist ja erst gerade ein paar Jahre zuvor aus dem Osten geflüchtet. Und die wurden, also kennengelernt haben sich im Flüchtlingslager.
Aber wenn sie jetzt zum Beispiel Luise Miller geheißen hätte, hätte ihre Familie dann das auch gut gefunden, dass ihr Vater, der Graf, sie heiratet? Schwer zu sagen.
Ich glaube, dass man da zum Teil falsche Vorstellungen hat. Ich glaube, das hilft immer, wenn man eine Frau findet, die ähnliche sozialen Hintergrund hat. Also wenn sie in Niederbayern als Tochter eines Landwirts aufwachsen und dann einen Hamburger Architekten heiraten, sind da auch so gewisse Konflikte vorgezeichnet. Es hat schon seinen Sinn, dass Menschen sich heiraten, die irgendwie so ein gewisses kulturelles Erbe teilen. Und im Fall von meiner Mutter und meinem Vater war es tatsächlich so, dass sie ja beide eine ähnliche Biografie hatten. Beide sehr viel Geschichte im Rücken, aber beide ohne einen Cent. Und das, ja, die hatten einfach viel Gemeinsamkeiten.
Drei Geschwister haben Sie, Herr von Schönburg. Ein Bruder, der nicht so prominent in der Öffentlichkeit steht, umso mehr Ihre ältere Schwester. Sie ist schon erwähnt worden, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Und es gab noch eine zweite Schwester, Maja, an dieser Stelle. Sei Ihnen auch kondoliert, Herr von Schönburg. Maja ist vor wenigen Wochen gestorben. Unser Beileid also.
Danke, Herr Scholl.
In Majas Leben war jedoch auch ganz schön Glamour, um es mal französisch auszusprechen, denn sie war mit Christian Mick Flick verheiratet. Mit kühlem Blick von außen könnte man sagen, die Heiratspolitik im Hause von Schönburg-Glauchau hatte echt oberstes Niveau, wenn auch nichts auf dem Konto war. Aber dann schon, ne?
Vielleicht liegt das bei uns im Blut, dass man, um das ernsthaft zu beantworten, ich glaube tatsächlich, dass dieser Schock für meine Familie, den Status, der über Jahrhunderte unbestritten war, dass der von einem Moment zum anderen weg war, dass das so ein gewisses, ja, so einen gewissen Schmerz ausgelöst hat. Es ist ja nicht nur der Verlust des Wohlstands, sondern es ist auch so ein gewisser Verlust von Status und sozialer Position. Und ich kann mir vorstellen, wenn auch unterbewusst, dass meine Schwestern sich verliebt haben in Menschen, in Männer, die mit der Verheißung einherkamen, den sozialen Status, den man über Jahrhunderte hielt und der verloren gegangen ist, vielleicht ein bisschen wieder wettzumachen. Ich halte das nicht für ausgeschlossen.
Aber jetzt doch nochmal, um jeder Neiddebatte nicht Vorschub zu leisten hier in dieser Sendung. Wenn Sie jetzt also eine Schwester wie Fürstin Gloria von Thurn und Taxis haben, die ja dann einfach, ja, qua Hochzeit zur Milliardärin wurde, die könnte doch sie, den kleinen Bruder, mit 0,0% und 0,1% ihres Jahreseinkommens, könnte sie doch ein Leben in Saus und Braus ermöglichen. Das macht man in ihren Familienkreisen aber doch nicht anscheinend, ne? Ich habe schon vorhin gedacht, ihr Vater hatte doch bestimmt auch Verwandte, die noch wohlhabend waren. Und warum musste er denn dann wirklich so in kleinen ärmlichen Verhältnissen da sein Brot verdienen?
Also kleinen ärmlichen Verhältnissen ist übertrieben. Mein Vater konnte ja auf eigenen Beinen stehen. Ich glaube, wenn er hat als Journalist ja und als
Radio. Nein, so habe ich es nicht gemeint.
Nein, ich will damit nur sagen, wenn er wirklich in eine prekäre soziale Lage geladen wäre, gibt es natürlich da Familiensolidarität. Und es gab auch enorm viel Familiensolidarität. Als mein Vater mit seinen 7 Geschwistern im Westen ankam, hat er erstmal an sein Zuhause gefunden im Schloss von Verwandten. Und dieser Verwandte, dieser Onkel, der Fürst Fürstenberg, der in Baden-Württemberg, der damals der größte Waldbesitzer war, der hat im Grunde meinen Vater und seine jüngeren Geschwister in den 50er Jahren durchgefüttert. Die durften dort wohnen. Die Ausbildung von all meinen Onkeln wurden von denen bezahlt. Also diese Solidarität in der Mischpoke sozusagen, über die Verwandtschaft, der war schon intakt. Aber sobald mein Vater auf den eigenen Beinen stand, war dann auch Schluss mit der Caritas sozusagen. Und wenn Sie mich auf meine Schwester ansprechen, ich glaube, sie hat mir einen großen Gefallen getan, dass sie der Versuchung widerstanden hat, mich so zu subventionieren. Ich glaube, wenn ich so meine Persönlichkeitsstruktur anschaue, ich glaube, ich hätte nicht die Kraft oder den Schneid oder die Motivation gehabt, Journalist zu werden, Bücher zu schreiben.
So ein kleiner reicher Schnösel gewesen wäre, der
wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass ich morgens aufgestanden wäre, um in die Arbeit zu gehen, wenn ich das nicht gemusst hätte.
Kommen wir mal zu Ihnen. Geboren sind Sie in Mogadischu, da denkt man, um Gottes Willen, Mogadischu, 1969, da war Ihr Vater, glaube ich, Botschafter mal eine Zeit lang, oder?
Also danke, dass Sie mich auf Mogadischu ansprechen, mein Geburtsort ist nach wie vor der absolute Höhepunkt meiner Biografie.
Ich kann da ja, das liest sich irgendwie spektakulär, aber...
Ja, meine berühmtere Schwester Gloria ist nur in Stuttgart geboren, also die kann damit nicht mithalten.
Aber wie kamst du in Mogadischu? Ich meine, 1969 war das jetzt noch nicht der Failed State, wie es jetzt ist, zerrissen von Bürgerkrieg. Heute wäre es, glaube ich, jetzt nicht mehr so ein glamouröser Ort, aber damals schon?
Mein Vater ist als Entwicklungshelfer erst nach Togo und dann nach Somalia gegangen und Sie als Radiojournalist wird das freuen, zu seinen Aufgaben gehörte, dort Radiostationen aufzubauen. Und das war sein Job. Er war also im Auftrag des er war nicht Botschafter, er war aber im Auftrag des Auswärtigen Amtes und des Entwicklungshilfeministeriums, das damals neu gegründet wurde, ist er nach Afrika geschickt worden, um dort eine Radioinfrastruktur aufzubauen, Radiostationen zu gründen.
Aber Sie haben keine große Erinnerung mehr, weil wenn ich es richtig gelesen habe, sind Sie schon als Kleinkind, sind Sie wieder zurück nach Deutschland, aber Sie wurden da nur geboren, ne?
Leider, aber immerhin steht in meinem Pass Mogadischu, 1969, das Jahr meines Geburts, war eben auch das Jahr der Revolution dort, wo dann auch dort wieder ein kommunistischer Siad Barre an die Macht kam und da mussten die Ausländer schleunigst das Land verlassen.
Jetzt machen wir aber mal einen Sprung. Als Sie so ein Teenager waren, haben Ihre Schwestern, wenn ich richtig gerechnet habe, Sie so reich geheiratet. Das hat, glaube ich, den Vorteil gebracht, dass der junge Alexander von Schönburg doch in den sehr geldumflossenen Kreisen irgendwie auch doch durchaus mal zu Besuch war und viele Leute kennengelernt hat. Ging das damals eigentlich schon los, dass Sie dachten, irgendwas werde ich mit Schreiben machen? Studiert haben Sie, glaube ich, gar nicht, ne?
Doch, ich habe Geschichte und Politik studiert.
Steht nirgends. Aber
steht nirgends, nein.
Nee. Interessanterweise, ich dachte, na vielleicht.
Ich glaube, auf Wikipedia steht das schon.
Wirklich, ja? Oh, dann entschuldigen Sie.
Also, nein, dann würde ich das sofort kurz. Nein, natürlich. Also die Hochzeit meiner Schwester Gloria mit dem Fürsten Tonantaxis war 1980. Da war ich
elf.
Da war ich 11 Jahre alt. Das war schon eine gewaltige Zäsur in meinem Leben. Das muss ich sagen. Ich bin in ihrem Fahrwasser in meiner Jugend, da waren, wenn ich daran zurückdenke, das waren ziemlich wilde Partys.
Ihre Schwester war ja auch ein flotter Feger, ne?
Ja, ich habe unfassbar viele berühmte Leute kennengelernt, Franz Josef Strauß und Henry Kissinger oder Michael Jackson oder Prince und das war schon eine wilde Zeit und davon zehre ich, aber ich glaube durchaus, dass diese Zeit auch sicher einen gewissen Schaden bei mir hinterlassen hat, weil ich glaube schon, dass das zum Teil eine ziemlich irreale Welt ist, in die ich da plötzlich hineingerutscht bin als relativ junger Mensch. Eine Welt, in der Außenwirkung alles ist, in der Applaus und Bestätigung von außen und wie oft man in der Zeitung steht und welchen Status man hat, sehr, 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 sehr wichtig war. Und ich glaube, ja, das heißt, ich kann davon...
Das heißt, Sie waren permanent gefährdet, so ein kleiner Jet-Set-Playboy zu werden?
Naja, dafür hätte ich nicht die Mittel gehabt, aber ich bin dieser Spagat, von dem ich vorhin erzählt habe, der sozusagen, mit dem ich historisch geerbt habe, den habe ich in meinem eigenen Leben dann weiter gespürt. Also ich habe gespürt, da sind Leute, die sind sehr viel reicher und berühmter als ich und ich muss da irgendwie mitschwimmen. Und das war nicht immer einfach und es hat bei mir dazu geführt, auch, also vielleicht bin ich deswegen auf die schiefe Bahn geraten und bin Journalist geworden, statt was Anständiges zu machen.
Ja, aber so gut schreiben muss man auch erstmal können und muss man lernen. Davon erzählen Sie uns nach der nächsten Musik, Alexander von Schönburg. Jetzt hören wir wirklich was ganz Tolles, Feierliches auch. Gustav Mahler, aus seiner zweiten Symphonie haben Sie das Lied Urlicht ausgesucht. Wir hören gleich die große Jessie Norman singen. Was hat's denn damit auf sich mit dieser Musik?
Och, da müsste ich länger ausholen. Also dieses 1805 war das Clemens von Brentano und Achim von Arnim, die den ersten Band von Des Knaben Wunderhorn geschrieben haben. Das war eine Gedichtsammlung altdeutscher Volkslieder. Das war so der Höhepunkt der Romantik. Die stöberten nach alten Märchen, Sagen und Volksliedern, weil sie dort nach Wahrheit suchten sozusagen. Ich habe dieses Stück ausgewählt, weil ich glaube, dass heute eine ähnliche Stimmung herrscht wie damals. Also damals war es die beginnende Industrialisierung, die Dampfmaschine war erfunden und heute haben wir die Digitalisierung. Und heute, finde ich, herrscht ein ähnliches Unbehagen mit Übertechnisierung und den menschlichen Bedürfnissen, die unsere Moderne nicht befriedigt. Und dieser Glauben unserer Zeit, dass alles wissenschaftlich zu erklären ist, dass es auf alles technische Antworten gibt, dass der Zweifel daran drückten Clemens von Brentano und Achim von Arnim in der Romantik aus. Und 100 Jahre später schnappte sich dann Gustav Mahler diese Texte. Damals war die Industrialisierung und Technisierung natürlich schon in vollem Schwung und schrieb seine zweite Symphonie und griff auf diese alten, 100 Jahre alte Texte zurück. Im Urlicht, sagte Mahler selbst, geht es um das Fragen und das Ringen um Gott und um die eigene transzendentale Natur und die göttliche Existenz über das eigene Leben hinaus. Es geht um die Hoffnung des Menschen auf Erlösung und den Glauben an ein Leben nach dem Tod. Also wenn ich diese Zeilen höre, der Mensch liegt in größter Not, damit fängt es an, der Mensch liegt in größter Not, der Mensch liegt in größter Pein. Und es endet dann damit, der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben, wird leuchten mir bis in das ewige Leben. Ich muss da an die Liedzeile von Bruce Springsteen denken, Everybody's got a hungry heart. Dieses, der Mensch hat eine Ahnung, dass es da mehr gibt, dass unser Wissen beschränkt ist, dass es da eine Sehnsucht gibt, auf die es wohl Antworten gibt, die aber jenseits des Begreifbaren liegen. Und davon spricht dieses Lied.
Und wir hören Jessie Norman, wie gesagt, und die Wiener Philharmoniker spielen unter Lorin Mazel.
Thank you.
Jesse Norman sang das Urlicht aus Gustav Mahlers zweiter Symphonie. Für Alexander von Schönburg haben wir diese Musik gespielt. Er ist zu Gast heute in den Zwischentönen, der Journalist, der Schriftsteller, der Autor auch von dem Bestseller. Alles, was Sie schon über Könige wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Und da wollen wir gleich hinkommen. Allerdings machen wir noch eine Pause vorher mit Ihnen als jungem Schriftsteller. Es gab mal so eine Phase, wo Sie in meinen, sage ich mal, linksintellektuell jakobinischen Kreisen ganz unangenehm aufgefallen sind, Herr von Schönburg. Das war so vor gut 20 Jahren, als Sie nämlich in einem popliterarischen Quintett auftauchten, nebst den damals gerade aufstrebenden Schriftstellern Benjamin von Stuckrad-Barre, Christian Kracht, dann war Eckhard Nickel, der Journalist, und Joachim Bessing noch dabei, Markenzeichen mehr so Anzug, Krawatte. Ja, Tristesse Royale nannten sie sich auch noch. Ich war einmal bei einer Veranstaltung dabei. Da saßen dann so blasierte Wohlstandsjüngelchen, nenne ich sie jetzt mal. Fähnlein, Schnösel, Schweif der Extraklasse lümmelten in Sitzen rum und sprachen über Hermes-Taschen und über das schöne Leben. Ich hätte sie damals, glaube ich, alle fünf gern in die Spree geworfen. Was war denn das für eine Zeit, Herr von Schönburg?
Sie hätten sich gerne in die Spree geworfen. Der Höhepunkt war, glaube ich, ein Artikel in der linksradikalen Zeitschrift Jungle World, die tatsächlich gefordert hatten, mich zu köpfen und meinen Kopf, durch die Berliner Straßen aufgespießt zu. Und ich glaube, das war auch der ganze Sinn der Sache. Wir wollten provozieren. Da war eine Menge Übermut dabei.
Hat gut geklappt.
Ja. Und wir haben diese Schnöselhaftigkeit geradezu zelebriert, um Leute wie Sie sozusagen zu ärgern, die ganzen Linksliberalen. Und das hat gut geklappt. Und heute wird das Buch an Literaturseminaren, ich kriege jedes Jahr immer so paar Cent oder paar Euro.
Ich wollte es gerade sagen, es ist wirklich literaturhistorisch geworden. Wenn man ins Lexikon schaut, da seid ihr wirklich alle verewigt.
Ja, und ich komme immer wieder, ich kriege eben von der, nicht bei der GEMA ist es, sondern von dem entsprechenden...
Kriegen Sie noch.
Kriege ich immer, vor allem wenn ich wenn Passagen in Schulbüchern abgedruckt werden, kriege ich immer so ein paar Euro dafür jedes Jahr.
Wenn man mir damals gesagt hätte, dass wir 20 Jahre später jetzt hier im Zwischenstöhne-Studio zusammensitzen, hätte ich gesagt, nie im Leben. Aber es kam eine Menge dazwischen, es kamen großartige Bücher und Sie sind ein toller Stilist, so haben wir uns kennengelernt. Und ein Buch ist mir echt ans Herz gewachsen, ein toll recherchiertes Buch, wirklich über die Könige. Alles, was Sie schon über Könige wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Es hat auch damit ein bisschen, glaube ich, zu tun, dass Sie wirklich mal bei der Königin von England eingeladen waren und neben mir saßen. Und das war, glaube ich, nicht jetzt nur der Name, sondern da hat noch eine andere Person eine Rolle gespielt, ne? Dass das geklappt hat.
Also ohne prahlen zu wollen und damit tatsächlich doch zu prahlen, ich war mehr als einmal bei der Königin von England eingeladen und habe sie im sehr kleinen Kreis erlebt. Es ist nun folgendes Problem, das Buch ist so ein bisschen eine Jugendsünde von mir, insofern als ich mich natürlich sehr populärwissenschaftlich mit dem Königtum an sich beschäftigt hatte. In dem Buch ja kläre dort, wo kommt das eigentlich her mit den Kronen und muss ein König eigentlich klug sein.
Das muss man erst mal rauskriegen.
Ganz genau. Aber ich habe das natürlich gespickt, so mit bisschen Klatsch und Anekdoten, um dass die ernste Message dahinter, dass dem Königtum etwas magisch-numinoses anhaftet, was irgendwie doch fasziniert, dass das interessant ist. Mhm. Und das habe ich gespickt eben mit diesen Anekdoten. Aber ich kriege zu Hause fürchterlichen Ärger, wenn ich das zu sehr zu Markte trage.
Gut, aber jetzt haben Sie mir die Pointe versaut. Natürlich, dass Sie eingeladen wurden, Herr von Schönburg, glaube ich, lag nicht, dass Sie Hein von Schönburg waren, sondern weil Sie nämlich Irina von Hessen geheiratet haben. So heißt Ihre Frau, die ja mit jedem zweiten europäischen Königshaus irgendwie verwandt ist, könnte man auch sagen, wer hat Ihnen denn diese tolle Braut ausgesucht? Gab es da einen Matchmaker, einen Adligen?
Nein, das gab es nicht, obwohl wir haben uns kennengelernt bei meiner verstorbenen Schwester Maya in England. Und ich habe mich sofort in sie verknallt. Und natürlich, es hat gestört, dass sie eine Prinzessin ist, hat mich nicht. Mhm. Weil, wie ich vorhin schon andeutete, in Familien wie meiner gehört es schon irgendwie zur Tradition, innerhalb des gleichen sozialen Soziotops zu heiraten. Mhm. Aber also Ich habe mich aber in sie verliebt, ohne zu wissen, wer sie ist. Aber wie gesagt, gestört, dass sie eine Prinzessin ist, hat es mich nicht.
Ich meine, als sie dann geheiratet haben, war die gesamte Yellow Press von Frau im Spiegel bis zum Goldenen Blatt, hey, hat Schnappatmung gehabt, kollektiv. Ja, da war Königin Sophia von Spanien da und hat getanzt. Wer hat die Sause eigentlich damals bezahlt? Der Schwiegervater hoffentlich?
Das war sehr großzügigerweise der Landgraf Moritz von Hessen, das Familienoberhaupt der Familie Hessen, ein wunderschönes Schloss außerhalb von Frankfurt hat, Kronberg. Und wir haben dort geheiratet. Das war wunderschön. Aber obwohl, ich muss mich korrigieren, es war in seinem Schloss Wolfsgarten, in dem wir geheiratet haben. Kronberg gab es einen Empfang, aber in Wolfsgarten haben wir geheiratet. Und ja, was soll ich Ihnen noch dazu sagen? Ja, nicht nur, dass die Königin, ich bin eigentlich ziemlich stolz, dass die Mischung der Gäste ziemlich bunt war. Es war nicht nur die Königin da, sondern es waren auch Freunde aus meiner Münchner Zeit da, die alles andere als adlig waren. Also wir haben, die Gästeliste war sehr, sehr bunt kuratiert.
Ich will es eigentlich ja nur erzählen, weil auf diesem Teppich sozusagen sie zur Queen gerollt sind, weil Irina von Hessen, ihre Gattin, nämlich eine Großnichte von der Queen ist, stimmt?
Richtig.
Und die wollte gern mal wissen, wer dieser Alexander von Schönburg-Glauchau ist, und so kamen sie also zum ersten Mal in den Buckingham Palace. Es gibt auch ein wunderbares Bild, ein Familienbild, da sind sie drauf mit ihrer Frau, und dann saßen sie direkt neben der Königin von England beim Dinner.
Ja, ich war da ziemlich eingeschüchtert, denn Sie müssen wissen, dass die natürlich von mir wussten, dass ich Journalist bin und dass ich schreibe. Und der Journalist ist per se der natürliche Feind jedes Königshausmitglieds. Und die haben mich, glaube ich, mit einiger Skepsis betrachtet. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe zwar dieses Buch geschrieben, über alles, was sie über Könige wissen wollten, aber ich habe dort, auch wenn es anders erscheint, ich habe dort nie Indiskretionen preisgegeben. Ich habe allerdings beschrieben, tatsächlich, wie eingeschüchtert ich war, als ich neben der Königin saß. Das war für mich schon einschüchternd. Und vor allem, was man mir in England, was man mir nicht erklärt hatte oder vorher verraten hatte, ist, dass es in England üblich ist, bis zur Hälfte des Abendessens nur mit der Person zu deiner Rechten zu reden und dann nach der Hauptspeise erst sich umzudrehen und dann mit der Person der Linken. Am Kontinent, also in Europa, ist es ja eher üblich, dass man dann so einen organischen, dass jeder mit jedem redet, aber auf die Gefahr hin, dass dann plötzlich einer isoliert ist, weil seine beiden Nachbarn eben mit den anderen reden. Also in England ist es ganz klar geregelt, die erste Hälfte des Essens redest du nur mit rechts, die andere Hälfte des mit... Aber das hatte mir niemand erzählt. Das hatte mir niemand vorgewarnt. Und so saß ich dort und die Königin hat mich die erste Dreiviertelstunde keines Blickes gewürdigt.
Und mit wem haben Sie dann geredet? Mit dem nebendran?
Also ich habe mit der Dame neben mir geredet, wusste aber nicht, wieso die Königin mich nicht einmal eines Blickes würdigt, und war, bis ich dann endlich dran kam, in so tiefer Panik, hat auch schon drei Gläser Weißwein getrunken,
verstimmt oder sowas, sie lässt sie links liegen.
Das war, aber sie hat Gott sei Dank, die Königin, ein sehr feines Gespür dafür, wenn Leute verunsichert sind in ihrer Gegenwart.
Aber dass man
Gegenwart.
Ihnen das nicht sagt, ist ja ein Ding. Ich meine, denkt man doch, es gibt doch so ein Zeremoniell oder so,
Gäste irgendwie einweisen.
Da
hätte mich mal vorwarnen.
Vielleicht haben sie die mit Absicht auflaufen lassen.
Ich glaube, die haben einfach angenommen, das weiß man.
Aber wie war es denn dann im zweiten Teil? Was redet man mit der Queen? Ich meine, darf man sie überhaupt ansprechen und sagen, ich meine, ich wüsste gar nicht, was ich sagen soll.
Das ging mir genauso und die Königin wusste das, dass es den meisten Menschen so geht. Das Interessante an der Königin von England ist ja,
dass sie fragt dann selber oder was?
Ja, die ist in der Regel, begegnet sie nur Menschen, die schüchtern sind in ihrer Gegenwart. Das ist, glaube ich, darin hat sie, glaube ich, auch einen gewissen Spaß, denn selbst Superstars oder Multimilliardäre und Firmen-Tycoons, und Staatschefs, wenn die plötzlich vor der Königin von England stehen, werden die plötzlich ganz klein mit Hut und sind eingeschüchtert. Und das kennt die Königin sehr gut und hat ein sehr feines Gespür dafür entwickelt und hat auch eine sehr gute Technik entwickelt, den Leuten diese Unsicherheit zu nehmen. Und sie hat das, ich will jetzt, wie gesagt, jetzt nicht im Detail erzählen, was sie gemacht hat, aber sie hat auf jeden Fall mich sehr schnell zum Lachen gebracht und mir sehr schnell jede Unsicherheit genommen.
In Ihrem Königsbuch, da schreiben Sie allerdings auch, was die Queen denn in ihrer Handtasche so mit sich trägt. Woher wissen Sie das denn?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, Herr Scholl, musste ich in meinem Buch ein bisschen, ich wollte, damit ich keine Indiskretionen verrate, habe ich mich von anderen Indiskretionen bedient. Und das Thema, was, das ist im deutschen Publikum nicht bekannt, in England ist, was in der Handtasche der Queen ist, ist quasi Allgemeinwissen. So.
Das heißt, Sie sind nicht Gefahr gelaufen, dass Sie jetzt für immer vom Hofe verbannt wurden.
Nein, ich habe tatsächlich nie etwas preisgegeben, was ich dort am Tisch oder was ich dort am Hofe erfahren habe. Ich tue in meinen Büchern manchmal so, als ob ich indiskret bin, aber so indiskret bin ich gar nicht.
Also, aber auch, dass Sie nur eine Zeitung täglich liest, die Queen, nämlich die Racing Post, das weiß in England auch jedes Kind, ja?
Ja, das weiß man auch. sie ist vollkommen Fanat in Galopprennsport.
Der Name und der Ihrer Frau, der Ihnen bei der Recherche, glaube ich, viel geholfen hat, bei diesem Buch auch, der Türen also zu Monarchen geöffnet hat, der hat, glaube ich, dann auch eine Rolle gespielt. Wir hatten es vorhin schon kurz vom Sultan von Brunei, bei diesem Besuch. Da schreiben Sie, da hätten Sie mehr vom Königtum an sich begriffen als bei den europäischen Häusern. Da habe ich mir gleich mal eine Notiz gemacht. Da dachte ich mir, was er, der jetzt überall schon in allen Palästen und Schlössern war, was war denn bei diesem, ja, in dieser Märchenfigur da irgendwo im Pazifischen Ozean, wo dieser so Midas, so
Südchinesischen, reich wie er, im Südchinesischen
Meer oder so, was war das, ist das für ein Königstum, das sie anscheinend so beeindruckt hat?
Es ist nicht so sehr beeindruckt. Mich hat eigentlich im Vergleich eher beeindruckt mich das europäische Königtum. Das europäische Königtum ist sehr viel, also die Untertanen sind im europäischen Königtum sehr viel weniger unterwürfig als in asiatischen Königreichen. Was mich beeindruckt hat dort, aber auch fast schockiert hat, ist, wie die alle vor ihm, ja fast alle sich nur in gebückter Haltung ihm nähern. Und im europäischen in Königshäusern ist das anders. Das europäische Königtum hat die Wurzeln ganz woanders. Es ist, wird einer untergleichen, wird, also mehrere Häuptlinge tun sich zusammen, um einen der ihren aufs Schild zu heben. Aber der aufs Schild gehoben ist, ist der Anführer, aber er ist den anderen nicht überlegen. Er ist ein Herr unter Herren oder eine Dame unter Damen. Und in den asiatischen Königreichen ist es eher so, dass dieser Monarch so ein Alleinherrscher ist, vor dem alle am Boden robben. Und das ist ein bisschen unsympathisch im Vergleich zu der Tradition der europäischen Königshäuser, der, wie gesagt, wo das eher so ein Gefühl ist von, er ist primus inter pares. Und insofern hat mich das in Asien eher geschockt als beeindruckt. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel anschauen, der thailändische König zum Beispiel, der treibt sich ja sehr viel in Bayern rum. Und da kann es Ihnen durchaus geschehen, dass Sie in einem bayerischen Wirtshaus sitzen und plötzlich sind dann so 10 Thais neben Ihnen, während Sie in Ruhe Ihre Schweinshaxe essen. Und plötzlich sehen Sie Leute auf dem Boden rumkriechen. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass der thailändische König ins Gasthaus eingekehrt ist. Das ist für unsere europäischen Gewohnheiten, ist diese Unterwürfigkeit etwas sehr Befremdendes.
In jedem thailändischen Restaurant gibt es ja auch so richtige so Bilder und so Schreine irgendwie, wo die Königsfamilie abgebildet ist. Ja,
interessanterweise werden Sie dort meistens den alten König sehen und nicht den neuen.
Den alten König, den neuen, ja. Nochmal Musik, Alexander von Schönburg. Lady Gaga haben Sie sich nochmal ausgesucht, zusammen jetzt mit dem alten Crooner Tony Bennett. Über 90 ist er schon längst und die haben sich nochmal zusammengetan vor ein paar Jahren für ein Album, großartiges Album, Cheek to Cheek, und daraus hören wir Anything Goes. Was gefällt Ihnen denn daran so gut?
Also die Geschichte dieses Musicals ist total interessant, weil es ist ein Musical aus den 30er Jahren und den spielt auf einem Kreuzfahrtschiff, an dem es drunter und drüber geht und sich die Gesellschaftsschichten mischen und es zu Verwicklungen kommt zwischen den verschiedenen Klassen und denen in der First Class, und dann gibt's Hochstapler da drin und so weiter. Das ist ein totales, eine Komödie. Aber im Kern geht es in dem Buch, in dem Musical, wie auch schon der Titel sagt, Anything Goes, um die Befreiung von allen Konventionen. Und das, wie gesagt, ist geschrieben worden Anfang der 30er Jahre, unter anderem von P.G. Woodhouse hat in dem Text mitgemacht, die Musik ist von Cole Porter. Und das Interessante an diesem Musical ist, es geht um Befreiung von Konventionen, Es geht um das Ende der alten Welt. Es geht über die Überwindung von Klassenschranken. Anything goes, also alles ist erlaubt sozusagen. Also, und das Interessante daran finde ich, also das Projekt der Postmoderne war das Infragestellen aller Sitten, Gebräuche, Konventionen und Regeln. Und ich glaube, wenn ich damals, also in den 30er, Anfang der 30er Jahre gelebt hätte, wäre ich da voll mitgegangen, wäre in der ersten Reihe gestanden, wir müssen alles neu erfinden und die alte Welt ist zu Ende und wir müssen alles neu machen. Es war notwendig und befreiend, alles in Frage zu stellen. Und ich, wie gesagt, wäre damals, wie gesagt, sicher in vorderster Front dabei gewesen. Inzwischen sind wir aber an einem Punkt, dass ein derartiges Tabula rasa stattgefunden hat, dass nichts mehr steht, dass alle Grenzen gefallen sind, alle Tabus, Traditionen aus dem Fenster geworfen wurden. Und ich glaube, deswegen habe ich das Lied ausgewählt, ich glaube, dieses Anything Goes wird den Menschen langsam unheimlich. Ich glaube, nach dem alles in Frage stellen der Postmoderne, ist es nun an der Zeit, konsequent zu sein und das alles in Frage zu stellen, in Frage zu stellen.
In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today, and black's white today.
And most guys today, the woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose. Anything goes, go!
Die Zwischentöne im Deutschlandfunk mit Alexander von Schönburg zu Gast, dem Journalisten, dem Schriftsteller, dem Adels- und auch prominenten Fachmann. Ja, nicht nur die Queen gehört zu ihren, ja, zu ihren Bekanntschaften, auch andere berühmte Frauen, zum Beispiel Paris Hilton. Über die haben Sie mal geschrieben, sie sei eine der intelligentesten Frauen, die Sie je getroffen haben. Ich meine, die junge Dame und Hotel Erbin gilt als Inbegriff der strohdumm stinkreichen Nichtstuerin. Sie sind da ganz anderer Meinung. Wieso?
Sehen Sie, ich versuche in meinen Büchern den Leser zu überraschen und nicht ihm Wohlbekanntes zu liefern.
Ist Ihnen wieder gelungen, Meister.
Warum ich das geschrieben habe, das war eine Party in Beverly Hills. Da war ich damals Redakteur von Vanity Fair und bin nach Hollywood geschickt worden, um über die Oscarverleihung zu berichten. Damals war einer der Nominierten und dann auch Gewinner war ein entfernter Vetter von mir, der Florian Henkel von Donnersmarck, der das dann auch gewonnen hat. Und als ich in Hollywood war, war ich eingeladen auf einer Party, in so einer Gartenparty, bei der Modemacherin Diane von Fürstenberg. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mir diese Einladung erschlichen habe durch irgendwelche Kontakte. Das Problem war, ich wollte unbedingt zu dieser Party hin, habe mich piekfein angezogen und mit gegelten Haaren bin ich da aufgetaucht. Das Problem war nur, ich kannte dort niemanden auf der Party und das spürten die Leute auf der Party, dass ich dort eigentlich ein Außenstehender war. Und dann steigerte sich meine Unsicherheit und jedes Mal, wenn ich versuchte, mich an so eine Gruppe von Menschen, die da zusammenstanden, Rupert Murdoch und ich weiß nicht, irgendwelche Hollywood-Schauspieler und jedes Mal, wenn ich versucht habe, mich da so ranzurobben und mit denen zu reden, haben die gespürt, der ist unsicher. Und wenn sie unsicher sind, dann wirkt das nach einer Weile toxisch oder fast ansteckend und die Leute versuchen, sie zu meiden. Also ich kam, das war ein fast traumatisches Erlebnis bei der Party und die Einzige, die sich mir angenommen hat, die gespürt hat, da ist der arme Junge, der ist da irgendwie unsicher, war Paris Hilton. Die saß dort auf einer Bierbank mit paar Freundinnen und hat mich so zu sich hergewunken.
Die hat mich hergewunken, ne?
Und dann kam ich mit ihr ins Gespräch und habe ihr tatsächlich mein Herz ausgeschüttet, habe ihr erzählt, dass ich mich hier total unsicher fühle. Und dann hat sie mir ein paar total interessante Sachen gesagt. Sie hat mir ein paar Tipps gegeben, was man denn machen soll, wenn man sich auf einer Party unsicher fühlt. Sie hat mir zum Beispiel das allererste, was sie mir gesagt hat, sie hat mir einen tollen Trick verraten. ich soll erstens nicht so doof lächeln. Ich sag, Leute, die immer so ein Lächeln im Gesicht haben, die wirken unsicher. Schau, du musst mit deinem Lächeln gemessen umgehen. Und wenn jemand etwas sagt zum Beispiel, dann zähle bis 10 und dann fang an zu lächeln. Das wirkt besonders klug sozusagen. Abgemessenes Lächeln. Fand ich hochinteressant, dieser Hinweis. Und das Zweite und das noch Interessantere eben, das andere ist eine rein technische Sache, was sie mir gesagt hat, stehe zu deiner Unsicherheit. Ich sagte wörtlich zu mir, don't try so hard. Versuch nicht immer so Anschluss zu finden. Hab Verständnis für deine eigene Unsicherheit. Stell dich einfach hin, beobachte die Leute und versuch nicht mit aller Gewalt dazugehören zu wollen. Und das fand ich total interessant. Also ihr Tipp war im Kern, werde zum Beobachter statt zum Akteur und Teilnehmer. Und das Lustige ist, dass ich später, als ich mich an das Buch Smalltalk gemacht habe, in dem ich ihm Tipps gebe, wie man in Gesellschaft überlebt, wenn man ein bisschen unsicher ist, ein Buch letztlich, mit dem ich meine eigene Soziophobie versuche zu therapieren, in diesem Buch, um für dieses Buch zu recherchieren, bin ich dann über Sätze von Diogenes gestoßen, die exakt das Gleiche sagten, was Paris Hinton mir gesagt hat. Der Diogenes hatte nämlich ein ganz ähnliches Rezept. Der stand am Marktplatz von Athen, fühlte sich auch oft als Außenseiter und schaute dann interessiert, aber ein wenig spöttisch auf das Treiben vor seinen Augen. Und genau das mache ich seitdem auf Partys, wenn ich mich unwohl fühle. Ich spiele den Beobachter und versuche nicht mit Gewalt Anschluss zu suchen, versöhne mich mit meiner eigenen Unsicherheit und verfolge damit genau das Rezept, das Paris Hilton und Diogenes empfehlen. Insofern, wenn Paris Hilton mir einen Tipp gibt, der dem eines Diogenes würdig ist, ist Teil des Bildes, was wir von ihr haben, vielleicht zu Klischee.
Haben Sie sie mal wieder gesehen?
Nein, ich habe sie nie mehr wieder gesehen. Jetzt ist sie mir allerbeste Erinnerung. Ich will mir diese Erinnerung nicht verderben.
Diese Anekdote, wie gesagt, die erzählen Sie im Buch Smalltalks. Ein tolles Kompendium über alles, worüber man in Gesellschaft reden kann, soll oder ja, was man auch tunlichst vermeidet. Mein Lieblingskapitel ist übrigens das über Quentin Tarantino. Das probiere ich nächstes Mal aus. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, es auszuführen. Was ich mir aber bei diesem Buch und auch bei den anderen, wo immer ganz, ganz viele so auch Diners, Soupers, Essenseinladungen ja geschildert werden, gedacht habe, die Abende, an denen man wirklich über etwas Substanzielles geredet hat in diesen Kreisen, habe ich gedacht, kann er die eigentlich an zwei Händen abzählen oder sind sie nicht irgendwie doch Perlen in einem Meer von Abenden, wo man einfach über nichts kunstvoll geredet hat?
Also ich versuche in meinen Büchern eigentlich das zu tun, was auch an gelungenen Abenden geschieht, nämlich über Leichtes mit Tiefgang zu sprechen und über tiefgehende Dinge mit Leichtigkeit zu sprechen. Das ist sozusagen mein Rezept und an guten Abenden gelingt genau das.
Was machen Sie eigentlich mit Ihren drei Kindern, wenn ich mal fragen darf? Sie haben drei, das sind das auch kleine Grafen und Gräfinnen eigentlich auch, ja, ne? Die erben das, ne?
Den Namen, ja. In Deutschland ist es ja einfach Bestandteil des Namens. Also das ist wahr. Also in ihren Pässen steht tatsächlich Graf, bei meinen Söhnen steht Graf und bei meiner Tochter steht tatsächlich Gräfin im Pass.
Wenn die ins heiratsfähige Alter kommen.
Werde ich selbstverständlich die Gatten und Ehepartner für sie aussuchen. Und für möglich werden sich meine Kinder mir nicht fügen.
In welche Richtung zieht es denn die kleinen Grafen und Gräfinnen?
Ach, die sind noch relativ klein. Meine Tochter geht in Irland zur Schule und macht dieses Jahr erst Abitur. Und ihr Hauptthema ist im Moment, wo wird sie studieren? Ich möchte natürlich, dass sie in Deutschland auf eines der hervorragenden Universitäten in Deutschland studiert. Und jetzt werden wir mal sehen. Sie ist auch noch nicht ganz sicher, was sie studieren wird. Und meine anderen beiden Söhne sind noch in dem Alter, wo hauptsächlich Sport und sie träumen davon.
Aber liest die Tochter denn zum Beispiel die Bücher ihres Vaters und sagt, Mensch, wenn du alles kennst, Baba?
Also ehrlich gesagt sind meine Bücher ja sehr viel Name-Dropping in meinen Büchern. Aber in meinen Büchern versuche ich natürlich Botschaften für meine Kinder zu hinterlassen. Und ich behaupte, dass ich in meinen Büchern, auch wenn sie leicht daherkommen, alle wesentlichen Fragen behandle. Also ich habe ein Geschichtsbuch geschrieben, Weltgeschichte to go. Ich in meinem jüngsten Buch, Die Kunst des lässigen Anstands, widme ich mich dem großen Thema Tugenden. Auch alles auf sehr unterhaltsame Art, hoffe ich. Aber die Themen sind schon, was ich so schreibe, sind schon so kleine Botschaften an meine Kinder. Und die sollen sie gefälligst lesen.
Vielen Dank, Alexander von Schönburg, für Ihren Besuch und dieses Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Scholl, für Ihre Gastfreundschaft.
Und wir schließen mit Musik von Radiohead und einem Ihrer Klassiker jetzt schon, True Love Waits. Was verbinden Sie denn mit dieser Band?
Das hat für mich damit zu tun, ich glaube, da schreibe ich in meinem Tugendbuch relativ viel, da gibt es ja ein Kapitel über Keuschheit und ein Kapitel über Treue und ich glaube, wir brauchen Benchmarks, wir brauchen Maßstäbe und Regeln und sei es auch nur, um sich bewusst über sie hinwegzusetzen und dass wir mit unserem Tabula Rasa, über das ich vorhin gesprochen habe, bisschen über das Ziel hinausgeschossen wird, das zeigt eigentlich am offenbarsten das Thema Sexualität. Ich glaube, unser Umgang mit Sexualität ist heute krumm und ich glaube, dass dieses Lied True Love Waits, wahre Liebe wartet, eine gute Botschaft an unsere Tinder-Generation ist.
Und das waren dann die Zwischentöne für heute. In der nächsten Woche wird der Regisseur Oliver Schmitz bei meiner Kollegin Tanja Runo zu Gast sein. Das wird Sie hoffentlich auch interessieren. Bis dahin wünschen wir Joachim Scholl und Herr von Schönburg eine gute Woche. Jetzt einen schönen Sonntag noch. Auf bald.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.